Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Weil sie kein Vertrauen in die Fähigkeit der Documenta-Organisation hatte, im Umgang mit antisemitischer Kunst Komplexität zu vermitteln, zog die Medienkünstlerin Hito Steierl im Sommer ihre Werke aus Kassel ab. Die Stadt Pirmasens verleiht seit 1990 alle 3 Jahre den Hugo-Ball-Preis. In diesem Jahr wollte sie Hito Steierl mit dem Hauptpreis ehren, doch die Künstlerin lehnte ab. Der 1927 jung verstorbene Hugo Ball, ein Pionier des Lautgedichts und der Dada-Bewegung, ist für sie ein Querdenker-Antisemit. Im Südwestrundfunk erklärte Hito Steierl:
Also ich finde es absolut wichtig, dass sich Forscher mit Hugo Balls Werk auseinandersetzen. Aber ich frage mich wirklich, ob ein Preis, der nach Hugo Ball benannt ist, der sein Gesamtwerk ehrt und der die Preisträgerinnen in eine Tradition mit Hugo Ball steht. In den Kriterien, nach denen der Preis vergeben wird, heißt es explizit, dass mein Werk oder das Werk der anderen Preisträger im Sinne Hugo Balls entstanden sind. Und davon muss ich mich dann aufgrund des Kontextes doch distanzieren.
Auf Anregung von Hito Steierl ist die Verleihung des Hugo-Ball-Preises 2023 ausgesetzt worden, zugunsten einer Debatte über antisemitische Klischees in der Zeit von Hugo Ball, wie auch in unserer Gegenwart. Die Diskussion wurde heute Abend im Festsaal der Stadt Pirmasens öffentlich und im Livestream geführt. Der Journalist Thomas Fitzel hat sie für Fazit verfolgt. Herr Fitzel, an welchem Text stößt sich Hito Steierl und wie haben die Fachleute auf dem Podium ihn eingeordnet?
Ja, man muss mal ganz kurz referieren. Hugo Ball, 1888 geboren, ist relativ schnell geschockt vom Ersten Weltkrieg. Er besucht die Front 1914. Das ist wirklich ein Umsturz all seiner Werte. Er geht dann auch nach Zürich, gründet dort das Cabaret Voltaire, die Dada-Bewegung. Und während in Deutschland dann zum Kriegsende darüber diskutiert wird, über den Schmachfrieden, über die Dolchstoßlegende, über die Niederlage, da sucht er nach den Ursachen dieses Krieges, der deutschen Schuld. Und er schreibt eben eine Polemik, die Kritik der deutschen Intelligenz. Und da gibt es ein 4. Kapitel, da stutzt man natürlich sofort, wenn man in der Überschrift liest, deutsch-jüdische Konspiration. Um was geht es da? Er argumentiert eigentlich ganz ähnlich wie kurz vorher Max Weber, der versucht quasi den Kapitalismus aus dem Geist des Protestantismus zu erklären. So verbindet er eben den Protestantismus mit dem preußischen Obrigkeitsstaat und stellt ihm zur Seite eben das assimilierte deutsche Judentum, das sich eben mit diesem Preußentum, mit diesem Deutschnationalen zu verbinden versucht. Und da polemisiert er gegen Hermann Cohen, aber auch gegen Lassalle, Marx. Und das ist natürlich das Fatale bei ihm. Einerseits sieht er sich absolut als Gegner des preußischen Antisemitismus, so von Treitschke, Stöcker und anderen. Andererseits benutzt er auch Bilder, Sprachbilder, wenn es ihm gerade so in den Kram passt, die man wirklich dann auch als antisemitisch lesen kann. Und das ist dieser große Widerspruch, sich selber als Gegner des Antisemitismus zu verstehen und trotzdem auch diese Bilder zu gebrauchen.
Gleicht denn die öffentliche Erregung über Hugo Ball der, die in Kassel durch antisemitische Banner und Filme und dann auch durch die abwartende Haltung der Geschäftsleitung ausgelöst wurde?
Das kann man eigentlich überhaupt nicht vergleichen. Das finde ich auch unfair gegenüber der Hugo-Ball-Gesellschaft. Denn in Kassel, da musste man dann quasi drauf stoßen und es wurde dann entdeckt, während es ja hier ganz anders ist. Die Hugo-Ball-Gesellschaft hat sich wirklich vorbildhaft eigentlich seit Jahrzehnten um das Werk verdient gemacht und auch seine kritischen Stellen, also in der kritischen Gesamtausgabe in einer Tagung. Das Pech ist nur, das haben sie schon vor 30 Jahren gemacht, bevor es das Internet gab. Und so ist es eben, wie Hito Steierl sagt, nicht bekannt. Aber natürlich, man muss nur in die Bibliothek gehen, ist nicht in abwegigen, esoterischen Ecken diskutiert worden, sondern es gibt eine vorzügliche Ausgabe, wo man es lesen kann.
Ist denn die Diskussion heute Abend kontrovers geführt worden?
Sehr kontrovers, sehr scharf. Man muss natürlich sagen, es waren 6 Diskutanten eingeladen. Etwas viel für so eine sehr komplexe Diskussion. Von den 6 waren eigentlich 4 auf der Anklägerbank, 2 eher bei der Verteidigung. Vor allem die unglückliche Rolle Hugo Ball zu verteidigen, kam dann eben Helmut Kiesel zu, einem sehr verdienten Literaturwissenschaftler, der ein Standardwerk geschrieben hat. Er hat allerdings Hugo Ball auch auf die denkbar unglücklichste Weise verteidigt, indem er versuchte, das zu relativieren. Also zu sagen, es sind ja nur wenige Stellen im Gesamtwerk und man muss das im Gesamtkontext seiner Zeit betrachten. Da ist ja der Antisemitismus generell überall und auch Juden, und das dürfte man als Argument ja gar nicht benutzen, hätten ja auch ähnlich pauschalisierend, so wie er argumentiert, Hermann Broch, der auch in seinem Werk von der Jude allgemein gesprochen habe. Und auf der anderen Seite war es natürlich sehr leicht, zum Beispiel Johannes Heil, Ignaz Bubis Stiftungsprofessor für Religion, Geschichte und Kultur des europäischen Judentums, der wirklich sehr scharf sezierte jedes einzelne Wort von Hugo Ball.
Wenn man auf die Vokabeln guckt, dann nennt er bei der kühnen Herleitung des Luthertums aus dem Judentum, das dann zum preußischen Gewaltstaat führt, kommen dann Begriffe, die ja lange, seit Jahrhunderten, mindestens seit dem 15. Jahrhundert konnotiert sind, rabbinisch. Das heißt, er operiert virtuos mit der Klaviatur der antisemitischen Begriffswelt.
Das ist natürlich eine große These. Also unterläuft eigentlich Hugo Ball das oder instrumentalisiert er das wirklich tatsächlich bewusst? Auf der anderen Seite argumentierte vor allem Bernd Wacker, das ist der Vorsitzende der Hugo Ball Gesellschaft und der vor allem auch sehr viel von Hugo Ball herausgebracht hatte, eben mit dem Gesamtleben von Hugo Ball.
Meine These ist, Ball hat versucht, sich davon zu lösen und ich glaube, ziemlich erfolgreich. Und über Ball zu reden, heißt auch, diesen Lernprozess zu reflektieren. Wie kommt das denn auf einmal, dass er ganz anders über Juden redet? Wie kommt denn das?
Hat sich denn, Herr Fitzel, Ihr Blick auf den Dichter, Musiker und Lautpoeten Hugo Ball geweitet durch den Abend mit den 6 Teilnehmern und der Moderatorin?
Wie ich schon sagte, die Diskussion wurde vor 30 Jahren geführt. Man kann sagen, da gibt es eigentlich nichts Neues hinzuzufügen. Es ist letztendlich dann auch eine Haltungssache, oder wie man gewisse Dinge interpretieren will.
Die Vergabe des Hugo Ball Preises wird in diesem Jahr ausgesetzt. Wie geht's denn nun weiter mit dem Preis?
Anwesend war ja auch der Oberbürgermeister von Pirmasens, der betonte, es ist ja der Preis der Stadt. Und da war man natürlich gespannt, was Markus Zwicke, der Oberbürgermeister, jetzt am Ende der Diskussion sagen wird, ob man diesen Preis, man konnte ja denken von Hitol Steierl, dass das vielleicht nicht ein richtiger Patron ist für so einen Preis, ob man jetzt diesen Preis vielleicht doch anders umbenennt oder aussetzt. Auf jeden Fall hören wir ihn hier.
Was mir wichtig wäre, ist, das, was wir heute besprochen haben, auch zu nutzen, um daraus Lehren für die Gegenwart und für die Zukunft zu ziehen. Und deswegen ist es für mich als Oberbürgermeister keine Frage, den Hugo Ball Preis abzuschaffen. Das wäre grundfalsch aus meiner Sicht, Hugo Ball in eine Schublade zu schieben und das Thema damit zu beenden, sondern ganz im Gegenteil.
Was könnte das ganz im Gegenteil sein? Es sagte eben auch eine Zuschauerin in der Diskussion anschließend, ja, wie bringen wir denn das zusammen? Und ich glaube, das ist das Spannende auch, wie Bernd Wacker sagte, eben gerade aus diesen Widersprüchen von Hugo Ball, der aber diese eigenen Widersprüche auch selbst reflektiert hat und zu einem anderen Weg gekommen ist, genau ihn in diesem Punkt zu nehmen.
Jetzt aber vergehen erst einmal 3 Jahre bis zu einer nächsten Vergabe in Pirmasens. Ich bedanke mich bei Ihnen, Thomas Fitzel, für die Einordnung dieses Gespräches, das 1,5 Stunden lang online geführt wurde. Besten Dank.